Ja, lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir auch heute an diesem Abend stille stehen dürfen vor diesem unglaublichen Wunder, vor diesem unmöglichen Wunder, das du da getan hast, dass du dich so sehr erniedrigt hast, du ewiger Sohn Gottes, du Schöpfer des Universums, hast dich so klein gemacht, dass du in einer Samenzelle in die Maria gekommen bist, Herr. Ja, wer ist wie du? Danke, dass du gekommen bist. Und ja, um diesen Rettungsplan mit dieser verlorenen Welt durchzuführen. Und Herr, es ist auch unser ganz großes Anliegen, dass du noch viele, viele Menschen rettest und dieses Unmögliche möglich machst und in ihrem Herzen, in ihr Leben hineingeboren wirst, Herr. Du weißt, an wen wir jetzt denken, auch aus unseren Familien und aus unserem Freundeskreis, aus unserem Umfeld, die wir schon lange dir bringen, Herr, bitte. Lass du auch dieses Wunder geschehen, diese Unmöglichkeit kannst du brechen und ja, geboren werden. Danke dafür. Und ich danke dir, dass wir heute Abend noch die Maike Sachs da haben und dass sie uns ja dieses wunderbare Thema jetzt ausbreiten wird. Und bitte segne du sie, rüste du sie aus mit deinem Heiligen Geist und bevollmächtige du sie, damit unsere Herzen berührt werden und wir Begegnung haben mit dir, dem lebendigen Gott. Ich danke dir, dass du jetzt da bist und dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Amen.
Die liebe Hanna hat sich schon darauf eingestimmt, dass es heute nicht nur um Maria geht. Ich habe das mal beim Lesen im Neuen Testament, im Griechischen entdeckt, dass ja dieses Engelwort an Maria, Gott ist nichts unmöglich, kein Ding, eine Parallele hat. Das ist die einzige Parallelstelle, die dort im griechischen Neuen Testament angegeben ist. Und das sind immer sehr viele Stellen angegeben. Die Geschichte von dem reichen Jüngling. Und ich dachte, wie kann das eigentlich sein? Warum stehen diese beiden Geschichten nebeneinander? Ich will es gleich noch vertiefen, aber ich verrate Ihnen mal vorweg, dass eine Jungfrau ein Kind bekommt, das finden wir ziemlich unmöglich. Und es gibt genug Leute, die sagen, das kann gar nicht sein. Es ist eben auch so eine Geschichte, die Jesus irgendwie zu was ganz Besonderem machen will. Aber dass Menschen zum Glauben finden, eigentlich kein Problem. Oder wir machen einfach eine Evangelisation, wir beten möglichst lange. Schließlich haben wir es ja auch gefunden, oder? Aber jetzt werde ich schon ganz leise. Sie wissen, es ist eigentlich auch unmöglich. Und es ist ein großes, großes Wunder, wenn wir Jesus selber entdeckt haben. Es ist eine Unmöglichkeit für uns. Und deswegen wage ich das mal heute Abend mit Ihnen, diese beiden Geschichten nebeneinander zu stellen und sie zu vertiefen. Und ich lese zunächst mal aus Lukas 1. Und damit es nicht so lang wird, erst ab Vers 30, wenn Sie mitlesen, Lukas 1. Vers 30, das Engelwort, bis 37. Und der Engel sprach zu Maria, fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen? Ich weiß doch von keinem Mann. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. wie mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Und die andere Stelle nach Lukas ist in Kapitel 18. Lukas 18. Und da lese ich auch nur einen Teil. Lukas 18, ab Vers 22. Also Jesus mitten im Gespräch. Als er das hörte, sprach er zu dem Mann: Es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er: Wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, das hörten: Wer kann dann selig werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Also eine starke Aussage verbindet diese beiden Geschichten. Dabei haben sie auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun. Wir sortieren das eine nach Weihnachten, den Anfang des Evangeliums, und das andere ist erst viel, viel später. Das eine ist ein Engelwort, richtet sich an Maria, das andere ist ein Jesuswort und richtet sich an einen, der reich ist. Bei Lukas heißt es jemand, der auch einflussreich war, einer von den Oberen, der es eigentlich wohl wissen müsste. Einmal geht es um die Geburt eines Kindes und das andere Mal um den Weg ins Himmelreich. Einmal ist es jemand, der glaubt und empfängt, buchstäblich empfängt. Und das andere Mal ist es jemand, der traurig wird. Und aus dem Matthäus-Evangelium wissen wir, dass er sich abwendet. Was also verbindet diese beiden Geschichten? Es ist das Thema Geburt. Wenn wir jetzt nochmal das Johannes-Evangelium dahinterlegen, Johannes sagt im ersten und im dritten Kapitel, wir müssen neu geboren werden. Wir müssen aus Gottes Geist geboren werden, wenn wir zu Jesus finden wollen, wenn wir teilhaben wollen am ewigen Leben, wenn wir in Gottes Welt zu Hause sein wollen. Also, es geht beides Mal um die Frage, wie diese Welt verändert, erneuert, gerettet wird, oder wie wir verändert, erneuert und gerettet werden. Das ist das, was die beiden verbindet. Und beides Mal ist die Aussage: Da ergreift Gott die Initiative. Das habt ihr gar nicht in der Hand. Nicht, weil wir es vielleicht nicht wollten, aber weil wir es nicht können, weil es uns unmöglich ist. Aber wir wissen, es ist Gottes Wunsch. Das steckt ja auch drin. Jesus geht diesem Mann nach. Der Engel kommt zu Maria. Gott tritt in Aktion. Mich hat es erinnert an eine Geschichte, eine Begegnung auf einer Freizeit. Da waren wir nicht auf der La Höhe, sondern in Südtirol. Und da waren Familien und eine Familie hatte, glaube ich, 3 oder 4 Kinder auch. Und sie haben uns erzählt, die Eltern, dass sie leider sehr lange auf eigene Kinder warten mussten. Und sie hatten schon beschlossen, dass sie ein Kind adoptieren, weil sie dachten, sie werden keine eigenen mehr haben. Und kaum war das Adoptivkind da, kamen die eigenen. Das ist ja manchmal so. Und sie sagt, manchmal ist es spannend. Ich habe mich dann erkundigt, wie ist es denn? Der eine ist adoptiv, die anderen sind ihre eigenen. Gibt es Schwierigkeiten? Ja, sagt sie, manchmal diskutieren wir, vor allem, weil der Älteste selbst eine schwierige Persönlichkeit ist. Aber das Entscheidende, was ich ihm dann immer sage, weißt du, dich haben wir ausgesucht, die anderen mussten wir nehmen. Eine ganz besondere Beziehung zu einem Kind. Dich habe ich ausgesucht. Und der Epheserbrief sagt uns das im ersten Kapitel. Gott hat sich uns ausgesucht. Er ist derjenige, der Initiative ergreift. Das steht wunderbar. Er hat uns erwählt vor der Erschaffung der Welt. In Jesus hat er uns geliebt. Sein Ziel war, dass wir zu ihm gehören und dass wir vollkommene Leute werden. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Wenn ich zu jemand sagen würde, du, ich werde übrigens mal vollkommen sein, wird jeder sagen, oh, die ist ja ganz schön eingebildet. Nein, es ist Gottes Entschluss. Es ist sein Plan. weil seine Liebe zu uns felsenfest ist. Um uns zu erreichen, um uns zu gewinnen, macht er das Unmögliche möglich. Er setzt nicht nur alle Hebel in Bewegung, er setzt seine eigenen Regeln außer Kraft, dass nämlich normalerweise ein Mensch nur durch Mann und Frau gezeugt wird. Gott überspringt in dem Moment, wo er seinen Sohn in diese Welt schickt, seine eigenen Naturgesetze. Müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist ihm natürlich möglich, weil er sich selber geschaffen hat. Aber uns eben nicht. Und auch uns ist es nicht möglich, vor Gott die zu werden, die da neben ihm aushalten, ja, die neben Jesus stehen dürfen, können wir nicht. Aber er will es machen. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, dann will man uns also kleinreden, ja. Ihr könnt das alle nicht. Das sagt man ja heute, darf man gar nicht in der Pädagogik mit Kindern umgehen und zu sagen, du kannst das nicht, sondern man muss immer das loben, was möglich ist. Ja, es ist ja auch erstaunlich, was wir so alles können, gell? Also jetzt gerade, wir haben ja jetzt, wie gesagt, wieder so ein kleines, süßes Enkelkind. Da staunt man, was aus diesen kleinen Leuten so wird, gell? Wie so ein Persönchen rauskommt und wie so seine Eigenheiten hat. Wir haben uns darüber unterhalten, dass man oft schon beim Stillverhalten spürt, was das mal für ein Charakter wird. Da steckt Unglaubliches drin. Und nicht nur der Mensch an sich kann das, manchmal staune ich über andere, die was können. Ich benütze Dinge, die verstehe ich schon gar nicht mehr. Wir haben ja als Pfarrer in Württemberg alle unseren PC im Pfarramt. Das heißt, das ist alles zur Verfügung gestellt, damit man das alles schön koordinieren kann und alle über den gleichen Server laufen und man alle gut erreichen kann, hat ja alles seinen Sinn. Aber da gibt's natürlich Leute, die funken da dazwischen. Da gibt's dann eine Passwortänderung und dann sitze ich auf einmal da vor meinem schönen Bildschirm mit einem wunderschönen Bild, aber ich komme überhaupt nicht hin. Weder an das, was ich an Dateien, Predigten, Unterrichtsentwürfen drin habe oder an Mails, ist alles verriegelt und vernagelt. Da können Menschen was, da bin ich einfach draußen und dann muss ich nach dem Servicetelefon greifen. Die sind Gott sei Dank sehr nett und die helfen mir dann auch. Aber dann staune ich, was die da so können. Auf einmal funken die auf meinem Computer rum, klick, klick, klick und das Ding tut wieder. Ja. Aber wir wissen auch, dass wir Grenzen haben. Und manchmal ist es auch sehr gut, dazu zu stehen, zu diesen Grenzen. Ich hatte eine Zeit lang auf meiner Schreibtischunterlage einen Satz stehen, der heißt auf Deutsch: Akzeptiere deine Grenzen, tu dein Bestes und den Rest überlasse Gott. Das heißt auf Englisch, accept your limits, do your best and then let God act. Und das ist mir einfach dieser Gedanke eine Erleichterung, weil ich merke, ich muss auch nichts alles können. Ich brauche mich auch nicht zu überfordern. Und es ist wunderbar, wenn man mit Menschen zusammen sein kann, die genau das tun, was man nicht kann. Obwohl, es ist schwierig. Ich habe es jetzt wieder erlebt. Habe Ihnen erzählt, ich war auf Konfi-Freizeit und da war unsere Jugendreferentin mit, die wir als Nachbargemeinden miteinander angestellt haben. Und letztes Jahr habe ich gemerkt, ich reibe mich mit dieser Person, weil sie so anders ist. Also sie ist nicht ich. Und dieses Jahr dachte ich, wow, wie gut, dass die anders ist. Weil sie Dinge gemacht hat an diesem Wochenende, die mir gar nicht liegen. Und sie macht es mit einer Selbstverständlichkeit. Wir haben abends noch ein Lagerfeuer gehabt und ich sag auf dem Weg zurück zu unserer Unterkunft, vielen Dank für dieses grandiose Lagerfeuer. Dann sagt sie, weißt du, das ist das Wenigste. Und ich, boah, was hätte mich das Kraft gekostet. Aber sie hat mir Mut gemacht, meine Geschichte zu erzählen, dann am Lagerfeuer. Sie sagt, ja, genau, die nimmst du. Also sie hat mich meine Möglichkeiten einbringen lassen und ich habe sie ihre. Und das ist wichtig. Wir haben Möglichkeiten und die dürfen wir leben. Da können wir Gott auch damit dienen. Aber wir können eben nicht alles. Wir können nicht alles. Zum Beispiel eben nicht seine Welt erreichen. Das können wir nicht. Die Menschen haben es ja mal versucht. Sie kennen sicher diese Geschichte. Sie haben gesagt, wir wollen bis zum Himmel bauen, diesen Turm. Und das ist echt so humorvoll. Als sie dann da oben rumschaffen, ich weiß nicht, an der wievielten Etage heißt es, und Gott fuhr herab, um zu sehen, was die Menschen tun. Das drückt aus, das ist undenkbar. Da kommst du nicht hin. Ja, Gott ist es möglich. Und wir sagen, na klar ist es ihm möglich, der kann ja eh alles, oder? Ich glaube, viele Menschen, auch Menschen, die nicht so viel Vorstellungen von Gott haben, würden sagen, klar, Gott muss ja alles können, sonst wäre er nicht Gott. Fragt man sich, warum Toyota auf die Idee kommt zu sagen, nichts wäre unmöglich. Oder die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist. Es gibt ja so Dinge, wo man sich das, wo Leute sich das in Anspruch nehmen. Aber grundsätzlich sagen wir, ja Gott, der ist allmächtig. Wussten Sie, dass Gott auch manches unmöglich ist? Das wissen Menschen, die andere lieb haben. Man tut nicht immer das Mögliche. Und so gibt's auch Dinge, die tut Gott nicht. Die sind ihm eigentlich unmöglich, sonst müsste er sich verleugnen. Gehen Sie mal mit mir in die Passionsgeschichte. Da betet Jesus, mein Vater, wenn's möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und es ist nicht möglich. Warum? Weil Gott dann seinen eigenen Weg zerstören würde. Gewaltig, oder? Dieses Versprechen kann er nicht zurücknehmen. Seine Liebe zu uns macht es ihm unmöglich, die Bitte seines Sohnes zu erhören. Es ist gewaltig. Du hast schon den Paul Gerhardt, glaube ich, zitiert. Dein Weihnachtslied. Es gibt ein wunderschönes Passionslied. Da heißt es, O Liebe, Liebe, du bist stark. Du streckest denen Grab und Sarg, vor dem die Felsen springen. Die Liebe schafft Gott. Gott kann Gewaltiges, aber er kann nicht über seinen Schatten springen. Oder er will es nicht. Jesus liebt uns mit einer Liebe, der er sich selber beugen muss. Er liebt uns mit einer Liebe, die es ihm unmöglich macht, uns zu verlassen. Das ist mir an einer Geschichte auch aus dieser Passionszeit deutlich geworden. Ich glaube, ich habe es heute Morgen schon gesagt, der Petrus, der Jesus verrät und Jesus sagt, ich bete für dich. Was aber geschieht, wenn Sie für jemanden beten? Also bei mir ist es so, ich bin dann immer in Gedanken mit der Person. Ich weiß zum Beispiel, heute ist eine Prüfung für jemand oder da steht vielleicht ein Termin beim Arzt an oder da hat jemand gesagt, ich habe heute einen schwierigen Tag, willst du für mich beten? Oder ich weiß, genau, das ist was, da werden die da sein und mal schauen, wie es ihnen geht, ich will dafür beten. Dann ist man in Gedanken dort, man verbindet sich mit diesen Menschen. Und jetzt sagt Jesus, Petrus, ich bete für dich, denn du wirst mich verraten. Das heißt, Jesus begleitet seinen Jünger sogar auf dem Weg in die Sackgasse, ins Versagen. Ist doch gewaltig, oder? Wir sind eher so, also wir drehen doch lieber den Rücken zu dem, bei dem wir merken, das läuft jetzt schief. Oh, wenn die Kinder sich so benehmen, dann kenne ich sie jetzt nicht, dann sind es nicht meine. Natürlich sind es immer noch meine, aber jemanden so zu begleiten in so einem Moment, das ist ein Ausdruck von einer riesengroßen Liebe. In einer Zeitschrift habe ich gelesen von einem Kollegen, also einem Pfarrer, der so drunter gelitten hat, dass sich seine Mutter das Leben genommen hat. Natürlich leidet man als Sohn darunter, aber ich nehme mal an, er hat sich auch verantwortlich gefühlt. Warum konnte er ihr nicht helfen, als Seelsorger zu versagen an der eigenen Mutter? Es ist so weit gekommen, dass er völlig ausgepowert war und erstmal austreten musste aus seinem Beruf. Und dann erzählt er dort, das Entscheidende war für mich die Frage meines Seelsorgers, was glauben Sie, wo war Jesus in diesem Moment, als Ihre Mutter den Kopf auf die Gleise gelegt hat? Dort, auf den Gleisen. So liebt uns Jesus. Er kann uns nicht verlassen. Das ist ihm unmöglich. Und genau deswegen lässt er uns ja nicht da. Nicht in der Sackgasse. Er holt uns heraus. Er möchte uns den Weg ebnen zum Vater. Das Unmögliche macht er möglich. Und zwar nicht nur, weil der Himmel weit weg ist und wir da keine Leiter anlehnen können. Kann man bei den Wolken einfach nicht. Sondern weil es mit dem ewigen Leben mit Gottes Reich, wir es mit einer ganz neuen Schöpfung zu tun haben. Das ist was völlig anderes als das, was es hier gibt. Gott kann nicht anknüpfen bei uns. Gott hat es ja versucht, gell? Er hat seiner Schöpfung eine zweite Auflage geliefert. Das war nach der Sintflut. Und er muss sagen, sorry, aber es ist nicht besser geworden. Und waren die anderen besser? Der Abraham war doch jetzt auch, glaube ich, heute Morgen in unserem Andachtsbuch war es die Geschichte, wo er seine Frau da in Ägypten durch einen Schwindel dem Pharao gibt, ne? Oder was ist der David für einer? Da fragt man sich immer, Mensch, auf den baut Gott seine neue Welt, aber was macht er da mit seiner Bathseba? Gibt's da irgendeinen unterwegs, wo man sagt, genau, der packt es, das ist der Entscheidende, das ist unser Vorbild? Nein. Weil eben Gottes Welt eine andere Welt ist. Es ist die Welt ist nicht fern. Sie ist da. Jesus ist da, aber es ist eben was ganz anderes. Und deswegen muss er dieses Unmögliche möglich machen. Und so kommen wir eben, wenn wir uns auf den Weg mit Jesus machen, neu zur Welt. Es ist eine neue Geburt, vielleicht eine Sturzgeburt, dann geht's ganz schnell. Vielleicht aber doch auch wie so ein Samen, der hineingelegt wird in ein Leben und der so langsam aufgeht und wo sich das neue Leben so langsam in uns ausbreitet. Gott ist alles möglich, nur nicht, dass er sich selber verrät. Und deswegen muss er sich auf den Weg machen. Und den ersten Schritt, um diese Welt zu retten und zu verändern, ist eben das, dass er sich als Kind der Maria anvertraut. Der Allmächtige in einem Samenkorn. Und ich sag's nochmal, die Leute fragen dann, ist denn sowas möglich? Maria selber fragt es, ist das möglich? Ich komme als Jungfrau zum Kind, das haben wir ja sogar als Sprichwort, gell? Der kommt da wie die Jungfrau zum Kind. Weiß ich's? Das ist auch nicht entscheidend. Klar ist, dass Gott die Welt schon einmal aus dem Nichts erschaffen hat, einfach durch ein Wort. Und dann kann er es jetzt auch nochmal machen. Gott braucht keine Helfershelfer, um Leben zu schaffen. In der Schöpfung hatte er sich selbst, seinen Geist. Und wir wollen Menschen machen, aber kein Material gehabt. Das ist der Unterschied zwischen dem Schöpfer und uns. Wir brauchen Bauklötze, wir brauchen Mehl und Eier, wir brauchen Farbe und Pinsel, wir brauchen Steine, Mörtel und Holz, egal was wir erschaffen, wir können es nur, weil wir was in der Hand haben. Aber bei Gott, da geschieht es, wenn er es will. Er spricht und es steht da. Und jetzt ist mir was Spannendes noch aufgefallen. Wer von Ihnen hat denn nicht eine Lutherbibel? Keine Lutherbibel. Oh, so viele.
Keine.
Doch, Sie haben eine da. Nein. Sie dürfen gerne eine besitzen, aber wer von Ihnen liest augenblicklich, hat keine Lutherbibel? Schlachter. Ich würde mal gerne wissen, ob bei Ihnen in Lukas 1, Vers 37 was anderes steht. Bei Luther heißt es, bei Gott ist kein Ding unmöglich.
Bei Schlachter auch.
Bei Schlachter auch, okay. Sagen Sie es ganz laut. Aber lesen Sie mal den ganzen Satz.
Wenn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein.
Genau. Das erkläre ich Ihnen. Das ist nämlich was Spannendes in der biblischen Sprache. Ja, also das eine ist, bei Gott wird jede Verheißung eingelöst. Das ist das Hoffnung. Bruns. Und hier bei Ihnen heißt es, was. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und das stimmt beides. Das Wort, Wort und Ding ist im Hebräischen dasselbe. Dabar. Und im Griechischen auch, Rhema. Das heißt, ich finde es interessant, Gott spricht und es wird. Für uns ist Wort Schall und Rauch, irgendwas, was ich sage. Vielleicht wird es ja aufgenommen, dann ist er noch ein bisschen da, Aber sonst ist es ja weg, was ich sage. Da passiert nichts. Ich könnte auch sagen, ich wünsche mir dies und dies und das, wird nichts passieren. Aber wenn Gott sich was wünscht, dann passiert es. Das ist uns unmöglich. Aber Gott ist es möglich. Deswegen, die Übersetzungen stimmen beide. Und der Sinn ist auch klar, ja? Wenn Gott was sagt, dann passiert da was. Sein Wort hat Kraft. Es ist nie ohne Kraft, weil er spricht und es geschieht. Gottes Wort zeigt Wirkung. Und wenn jetzt der Engel im Auftrag Gottes sagt, du wirst einen Sohn haben, Maria, egal wie es ist, dann geschieht es. Ist überhaupt kein Problem. Also wenn Menschen sagen, wie kann denn eine Jungfrau ein Kind bekommen? Da muss man sagen, ja, wenn es das nicht möglich wäre, dann gäbe es die ganze Welt nicht. Dann hätte es keine Schöpfung gegeben. Das ist ein Schöpfungsakt. Genauso ist die Auferstehung ein Schöpfungsakt. Da ist nichts, kein Hauch von Leben in Jesus. Und Gott schafft ihn neu. Gott fängt nochmal an, ganz frisch. Das ist unsere Hoffnung. Und deswegen können wir auch hoffen, dass mal alles abfällt von uns. Wir gehören jetzt schon dazu, wir schmecken es schon, aber wir werden sehen. Und dann, das können wir uns ja noch gar nicht vorstellen, was das ist, ohne diese Dinge, die uns so Mühe machen. Aber das wird dann weg sein. Das wird dann genau dieses neue Leben sein, das Gott schenkt. Das Wunderbare, die Schöpfung, das Göttliche, aber das andere ist genauso wichtig. Jesus ist trotzdem ganz Mensch. Nichts Überirdisches. Es gab eine Richtung in der Theologie, die hat man den Doketismus genannt. Die haben gesagt, ja, Jesus war wahrscheinlich so ein Geist, so ein Halbmensch, so was Scheinbares. Nein, im 1. Johannes 1, Vers 1, ist ein grandioser Satz, da heißt es, wir haben gehört, mit eigenen Augen gesehen, wir haben es betastet, das Wort des Lebens. Das Wort wieder, ja, Jesus, das Wort, praktisch, sichtbar, weil Gott gesprochen hat. Das Wort ist zum Greifen gewesen. Denken Sie an heute Morgen, es gibt was zu sehen und was zu hören. Das ist das Entscheidende. Deswegen können wir vertrauen. Jesus ist wirklich wahr, ganz und wahrer Mensch. Deswegen muss er in Maria heranwachsen. Deswegen muss er geboren werden in der Krippe. Deswegen muss er vor Herodes fliehen. Deswegen muss er Durst haben und Hunger und muss weinen und lachen und muss sterben. Damit wir sehen, Gott wird Mensch. Das Heil Gottes kommt in unsere Welt hinein. Die Veränderung beginnt mittendrin, aber es kommt nicht aus unserer Welt, weil Gott hier keinen Anknüpfungspunkt findet. Er muss selber nochmal neu anfangen. Das ist das Unmögliche, das er möglich macht, weil er will, weil er ohne uns nicht sein will. Er könnte ja sagen, ich hab's nicht da oben, wurschtelt ihr mal da unten rum. Nein, er möchte uns bei sich haben und deswegen setzt er alle Hebel in Bewegung. Ganz kurz eine Zwischenbemerkung in Klammer. Diese Weihnachtsgeschichte, dieses Fest, das wir so ausgiebig feiern, das war für die ersten Christen gar nicht wichtig. Man hat Weihnachten erst im 4. Jahrhundert nach Christus gefeiert. Das ist eine spannende Frage, wo das doch so eine aufregende Geschichte ist. Der Grund war, dass es damals auch Geschichten gab, von Liebeleien, von Zeus mit irgendwelchen jungen Mädels hier auf der Welt. Und dann kam da auch was zutage, zum Beispiel bei der Europa gab es ja dann auch irgend so einen Halbgott. Gell? Also die Geschichten, dass ein Gott mit einem Menschenmädchen ein Kind zeugt, gab es da zuhauf. Das kann man lesen in den griechischen und römischen Sagen. Vielleicht haben sie auch so einen Schinken zu Hause, da steht es drin. Aber das, was hier passiert, ist was völlig anderes. Da entsteht kein Halbgott. Das ist Gott selber. Das ist Gottes Sohn, ganz Mensch und ganz Gott. Und das ist unsere Rettung. Und deswegen hat man das erst später auch erklärt und gefeiert. Gott nimmt das Heil dieser Welt selbst in die Hand, ihre Heilung. Viele Menschen und Programme haben es schon versucht. Sie haben heute Mittag gehört vom Kommunismus, der hat es unter Druck und Gewalt versucht. Eigentlich hatte der ja eine tolle Idee, gell, der Kommunismus, dass nämlich allen alles gehört und alle gleichberechtigt sind. Aber es hat nie geklappt, in keinem Land hat es geklappt, ohne Stasi und KZs und Gefängnisse und so weiter, gell. Ja, es ist gescheitert. Es klappt auch nicht mit Locken und Reizen und Reichtum und allen möglichen Versprechen. Es klappt nicht. Man hat manchmal den Eindruck, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch nichts an Gemeinheiten. Und deswegen muss Gott neu anfangen. In dieser Welt, durch dieses junge Mädel und seinen Sohn und dann eben auch ganz persönlich. Jetzt kommt die zweite Geschichte. Die ganz persönliche Entscheidung zur Nachfolge. Umkehr wird möglich, weil Gott es tut. Sein Geist einen Menschen erreicht. In dieser Geschichte geht es ja darum, dass der Reiche ganz sich nicht lösen kann von seinem Reichtum. Jesus sagt, eher kommt ein Kamel durchs Nadelöhr. Es wird so erklärt, dass es früher in den Stadtmauern ein kleines Tor gab. Da konnte man so als Person rein und vielleicht noch der Bauer zum Markt mit einem Sack auf dem Rücken oder einem Korb, einer Tragekorb, aber eben nicht die großen Fuhrwerke. Und das nannte man das Nadelöhr, das war zu klein für ein Kamel. Also Sie müssen nicht an Ihren Nähkasten denken, sondern wirklich an ein kleines Stadttor. Aber ein Kamel ging da nicht durch, das war klar, dazu war es zu niedrig. Sagt Jesus, da, also eher kommt ein Kamel dadurch, mit Ach und Krach, als dass ein Mensch, ein Reicher ins Reich Gottes kommt, weil Jesus weiß, was für eine Sogwirkung so ein Reichtum hat. Man muss sich ja wundern, wie Menschen wie Uli Hoeneß Millionen haben und dann noch Steuern hinterziehen. Irgendwie scheint das Geld die Menschen in den Griff zu bekommen. Jesus sagt sogar, man kann nicht zwei Herren dienen, dem Mammon und Gott. Also er sagt, es ist schon so ein gewisser Herr, der sich da über einen aufschwingt. Und dann kommt die ängstliche Frage der Jünger, wer kann denn dann selig werden? Vielleicht denken sie auch an die vielen Dinge, die sie nicht gerne loslassen. Und Jesus sagt, macht euch keinen Kopf. Das ist sowieso was, was nicht in eurer Hand liegt. Das kann nur Gott machen. Vielleicht kennen Sie ja das, gell? Dass Sie schon ganz, ganz lange bei irgendjemand hoffen und beten, dass Ihnen doch die Augen aufgehen. Dass er versteht, wer Jesus ist. Er denkt, wenn man, ist doch so großartig, Jesus zu kennen. Es ist doch so bereichernd, mit seinem Wort unterwegs zu sein. Warum begreift er das nicht? Bill Hybels erzählt in einem seiner Bücher, dass sie mal in Willow Creek einen großen Taufgottesdienst gefeiert haben mit Erwachsenen, jungen Leuten. Und als er dann da so von der, die haben ja da so eine große Bühne gehabt oder haben, ich war da noch nie, aber ich habe Bilder gesehen. Und dann ist er von dieser Bühne runter durchs Treppenhaus und trifft dort im Treppenhaus eine Frau, die aufgelöst ist in Tränen. Und denkt, das gibt's doch nicht. Ich bin euphorisch, so viele Menschen haben hier Taufe gefeiert, ihren Anfang mit Jesus, und die Frau weint. Und dann spricht er sie an und fragt, warum weinen Sie denn eigentlich? Und dann sagt sie, ja, weil meine Mutter getauft worden ist. Und dann sagt er, ja und, ist das ein Grund zu weinen? Und dann sagt sie, nein, aber ich habe sie aufgegeben. Nach 20 Jahren. Ich habe gedacht, das wird nichts mehr. Und jetzt? Jetzt ist sie dabei. Geht es Ihnen manchmal auch so? Da spüren wir doch, wie schwierig das ist, dass Gott und Mensch zusammenkommen. Dass eine Jungfrau schwanger wird, ist ein Wunder. Dass sich Menschen Gott anvertrauen, ist nicht weniger schwierig, aber genauso möglich. Auch da muss was Neues beginnen. Muss Gott was ins Leben rufen, das noch nicht da war? Und er kann das. Und er hat nicht damals aufgehört, was Neues zu schaffen. Er hat nicht die Macht verloren, es zu tun. Er ist und bleibt bis heute derselbe. Aber was bedeutet denn das? Warum ist der Zugang so schwer? Ich will umgekehrt fragen. Wäre es nicht fürchterlich anstrengend? Wir müssten den Weg dahin schaffen. Wir müssten uns den Himmel verdienen. Eine nette, zugegeben katholische Geschichte erzählt von einem vorbildlichen alten Mönch, der am Himmelstor klopft und denkt, ich war doch so toll und immerhin bin ich Mönch geworden. Ich komme da bestimmt rein. Und die Tür geht nicht auf. Na, denkt er, wahrscheinlich war ich einfach nur in meiner Zelle für mich alleine. Ich muss unbedingt zu den Menschen, ich muss ihnen von Gott erzählen. Ich gehe noch eine Runde predigen. Also predigt er ein Jahr, zieht von Ort zu Ort, steht wieder an der Himmelstür und geht nicht auf. Er klopft und klopft, aber sie geht nicht auf. Na, denkt er, jetzt habe ich nur gepredigt, ich habe nicht genug gedient. Also geht er noch ein Jahr in ein Krankenhaus und pflegt die Schwerkranken und Sterbenden und geht dann nochmal zur Himmelstür und klopft und sie geht nicht auf. Jetzt ist er aber dann doch ziemlich ratlos. Was soll er noch alles machen? Und da sieht er ein Kind, das im Sand spielt. Oh, du musst mir helfen, sagt das Kind. Der Tunnel rutscht wieder ein, den ich mir gerade gebaut habe. Und der alte Mann ist total selbstvergessen und fängt an, mit dem Kind zu spielen und löst sich von allem, was ihn so beschäftigt und antreibt. Und auf einmal sitzen die beiden da und genießen einen Sonnenuntergang. Und sein Herz wird weit von der Dankbarkeit. Und er freut sich. Und der Himmel geht auf für ihn. Nicht, weil er sich angestrengt hat, sondern weil er entdeckt hat, wie schön es Gott in dieser Welt eingerichtet hat und dass es doch wichtig ist, sich ihm anzuvertrauen und nicht diese und jene und jene und jene Leistung zu liefern. Meistens geht das Denken ja andersrum, gell? Wir schauen unser Leben an und fragen, ja, und warum ich? Womit habe ich das verdient oder womit haben die das verdient? Oh, wir wohnen ja in einem kleinen Dorf, ich sag Ihnen. Neulich in meinem Frauenkreis, ich bin richtig erschrocken, sagt die Älteste, was müssen die nur getan haben, dass es denen jetzt so schlecht geht? Ich habe gedacht, sie hat noch nichts verstanden. Aber ist es nicht so unterschwellig manchmal da? Und wenn Sie die Geschichte in Lukas 18 mal ganz lesen, der junge Mann hat eine Liste von Sachen, oder der reiche Mann, eine Liste von Sachen, die er alles schon erfüllt hat. 10 Gebote, alle gehalten. Nächsten geliebt, kein Problem. Gott von ganzem Herzen, aber klar. Könnte ich nicht sagen, aber er ist völlig überzeugt davon, dass er alles geschafft hat. Und Jesus sagt, es reicht aber noch nicht. Dein Herz gehört noch deinem Konto. Und deswegen solltest du das loslassen. Wie dem auch sei. Jesus sagt, du brauchst nichts leisten. Du darfst einfach kommen. Du brauchst auch nicht erst ein Ziel erreichen, bevor du weißt, dass du zu Jesus gehörst. Hans-Joachim Eckstein hat mal gesagt, als Christen starten wir vom Ziel. Stellen Sie sich mal vor. Wir sind am Ziel und dann beginnen wir unser Leben mit Jesus. Aber wir sind immer schon am Ziel. Das ist es. Unglaublich, oder? Es hat sich mal einer vorgestellt, wie das wohl ist, war, als Jesus nach seinem letzten Atemzug am Kreuz in den Himmel kam und auf Gottes Thron zuging. Hat sich so vorgestellt, der Thronsaal, da sitzt Gott der Vater und wartet auf seinen Sohn, empfängt ihn, neben ihm die werten Herren, Elia und Mose, die sich gerade unterhalten. Und in der Ferne sehen sie, ah, Jesus kommt ja gar nicht alleine, er bringt ja einen mit. Und sie rätseln, könnte es der Petrus sein, der war doch so eifrig, der wollte doch für ihn sterben. Was vielleicht eine der Frauen, die ihn mit ihrem Vermögen durchgefüttert haben? Sie wissen, mit wem Jesus kommt. Gell? Mit einem Verbrecher, heute wird man sagen, Terrorist. Den bringt er mit. Der war auch schon am Ziel angekommen. In dem Moment, wo Jesus ihm zugesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Bei Gott ist es möglich, dass er uns lieb hat und dass wir zu ihm gehören können, egal was schon passiert ist. Wir werden diese Grenze in den Himmel überschreiten, weil wir den entscheidenden Pass haben. Mein Mann hat ihn erzählt, gell? Albanien war zu. Und als wir dort gewohnt haben, ich war immer so beschämt, wenn ich am Flughafen an den Schalter gegangen bin. Da vor mir waren Leute, deren Pass war auch dunkelrot, wie meiner. Die sind ja dunkelrot, gell? Aber es hatte eben den Adler drauf, den albanischen und nicht unseren Adler. Wir haben ja auch einen. Ja? Und dann wurde vor mir der Pass da auseinandergenommen und gegens Licht gehalten und geblättert und dann hieß es, nee, nee. Und dann komme ich mit meinem deutschen Pass, darf einfach durch. Dann denke ich, die Welt ist schon ungerecht, oder? Es gibt Pässe, da kann man einfach durch. Und es gibt Pässe, da kriegt man nur Schwierigkeiten. Das heißt, nein, geht nichts. Unser Reisepass heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist der Reisepass, den uns Jesus in seiner Liebe in die Hand drückt und sagt, du kommst über diese Grenze, weil ich dir diesen Pass gebe. Weil du ein Staatsbürger des Himmels heute schon bist. Du hast diese Nationalität, weil ich es will. Und deswegen gehörst du dazu. Merken Sie, das können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Aber Gott macht es für uns. Jesus macht es für uns. Es gibt bei ihm keine verschlossenen Türen. Kein Pflegen und Predigen und Zelle und Mönch sein. Nee, Quatsch. Die Tür ist offen. Im Gegenteil, Jesus erzählt die Geschichte mit der Tür so, dass der Vater an der Tür schon steht und wartet und losläuft, entgegenrennt, um seinen Sohn in die Hand zu nehmen. Und das ist gewaltig. Er kommt und sucht uns und bringt uns heim. Und deswegen heißt das, was uns möglich ist, dass wir ihm vertrauen. Und hier sind beide Geschichten wieder bedeutsam. Gott kündigt etwas an, ein Kind. Jesus fordert heraus zur Nachfolge, ein Wagnis. Und beides Mal heißt es, nimmst du das an? Empfängst du das? Bist du bereit? Vertraust du? Jemand hat gesagt, das höchste Tun des Menschen liegt nicht in einer Tat, mit der wir Gott gefallen. Sie liegt im Lassen von selbstgerechtem Tun, also darin, dass wir uns Gott anvertrauen. Und wenn uns die Maria in irgendetwas Vorbild sein soll, dann bitteschön darin, in ihrer Bereitschaft, Gott zu vertrauen und anzunehmen, was er schenkt. Sie hat später noch schwer genug. Also ich beneide sie nicht um ihren Lebensweg. So einen Sohn großzuziehen, zu beobachten, zu begleiten, sich um ihn Sorgen zu machen, ihm am Kreuz sterben zu sehen und dann zu merken, er ist wohl da, aber es ist eigentlich nicht mehr ihr Sohn, oder? Das war ein schönes Lied, aber das war der Anfang. Und nachher ist er ihr entwachsen, mehr noch als alle unsere Söhne oder Töchter. Aber genau das ist es. Empfangen, einfach vertrauen und hingehen. Ich habe am Wochenende eine schöne Geschichte gehört, die das auch nochmal unterstreicht. Es ist die Geschichte von einem Mann, der später ein ganz, ganz großer Mitarbeiter in der Jugendarbeit war. Der hat viele, viele Freizeiten geleitet, Lager von Jungs und Mädels und hat ganz, ganz viele Menschen geprägt. Er erzählt, dass er unheimlich gerne Fußball gespielt hat als Junge. Und er ist aufgewachsen, so kurz nach dem Kriege. Da gab es natürlich nicht tolle Fußballfelder und Vereine und was weiß ich, sondern da haben die Jungs einen Ball gehabt und dann hat es da zwei Steine gegeben, die waren Tor und da zwei Steine und die waren auch ein Tor. Und da hat man dann eben gekickt und er war ziemlich gut, er hat es dann mit seinen Freunden zusammen wieder und wieder auf der Straße gespielt und eines Tages hat er auf den Ball geschossen und in eine Schaufensterscheibe getroffen. Die ist klirrend in sich zusammengesackt und ruckzuck war die ganze Straße leer. Die Jungs sind natürlich abgehauen, gell? Und er war schuld. Diese Scheibe war kaputt. Und was er macht, er rennt und rennt und rennt an den Bahnhof und versteckt sich dort hinter einem Busch und denkt, ich kann nicht heim. Welcher Vater hätte nach dem Krieg eine Schaufensterscheibe bezahlen sollen? Er hat Angst vor dem, was er zu hören kriegt, von den Prügeln, die er vielleicht einstecken müsste. Die Erziehungsmethoden waren ja auch noch ziemlich deftig. Er versteckt sich. Und sein Freund sucht ihn und findet ihn und dann irgendwann sagt er zu ihm, du musst mal heimgehen zu mir und mal gucken, wie es aussieht. Und dann geht der Freund und kommt nach einiger Zeit wieder und sagt, dein Papa lässt dir drei Dinge sagen. Du kannst heimkommen, dein Vater bezahlt, es wird alles gut. Das ist doch Evangelium, oder? Du kannst heimkommen, dein Vater bezahlt, es wird alles gut. Da hat er kapiert, was Jesus uns schenkt und wozu er uns einlädt. Also, nochmal die Frage. Wenn uns der Weg in Gottes Welt alleine unmöglich ist, wenn es unmöglich ist, Gott aus eigener Kraft zu gefallen, macht uns das unbedeutend und klein? Nein. Es rückt uns an die richtige Stelle. Wir müssen uns nicht überfordern. Dann werden wir unglücklich. Manche werden auch krank darüber. Gott will, dass wir ganz Mensch sein können, das, wozu wir geschaffen sind. Und das können wir am besten sein, wenn wir ihn Gott sein lassen. Wenn wir ihm das überlassen, was nur er kann. Und wenn wir uns freuen, dass er es für uns tut und das Unmögliche möglich macht. Wir sollen auf festem Grund stehen, nämlich auf der Gewissheit seiner Liebe, auch und gerade, wenn es um die Ewigkeit geht. Und deswegen nimmt er das selber in die Hand und macht für uns das Unmögliche möglich. Himmlischer Vater, und dafür wollen wir dir danken. Wir wollen dir danken, dass du ja alles in Bewegung gesetzt hast, weil du uns liebst und weil du dich nach uns sehnst, weil du so gerne der Freund und Vater in unserem Leben und an unserer Seite wärst. Wir möchten dir danken, Herr, dass wir Menschen begegnet sind, die uns von dir erzählt haben und dass dein Geist uns die Herzen auch geöffnet hat und die Augen, das Verständnis, dass wir uns nach dir ausstrecken. Und du weißt, wie viele Fragen da noch sind und du kennst auch die Unmöglichkeiten in unserem Leben, vor denen wir uns vielleicht fürchten oder vor denen wir resigniert haben. Ich bitte dich, lass uns doch ganz neu auch Mut schöpfen, dass du ändern kannst und eingreifen und dass es dir ein kleines ist, unsere Gebete zu hören. Mach uns geduldig, auch im Blick auf Menschen. Mach uns neu treu im Gebet für sie und mach uns neu auch zu deinen Zeugen, zu solchen, die ganz gelöst und fröhlich und mit aufrechtem Gang mit dir unterwegs sind. Darum bitten wir dich, du lieber guter Herr. Amen.